Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Der Hamburger SV, er kämpft sich ein 0:8 gegen den FC Bayern München und Valerien ne va plus trendet auf Twitter. Damit wäre eigentlich alles zu diesem 22. Spieltag gesagt. Wir sagen aber noch ein bisschen mehr. Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Endlich wieder in der trauten Dreierrunde mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Grüß dich, Christopher.
Grüß dich.
Was nimmst du denn mit von diesem Spieltag in die Woche, in der es ja schon wieder DFB-Pokal gibt? Das ist Wahnsinn. Champions League, Europa League, Bundesliga, DFB-Pokal, Bundesliga, wieder internationaler Fußball. Ja, das sind ja fast die entscheidenden Wochen der Saison schon. Was nimmst du mit?
Ja, als Zuschauer musst du echt liefern hier, dass du immer noch dabei bleibst. Ich nehme mal mit, und jetzt kommt mal eine ganz steile These, so in Bezug auf Abstiegskampf, dass wir vielleicht noch eine oder wenn nicht sogar zwei Mannschaften sehen, die unten reinrutschen, wo wir es jetzt aktuell vielleicht nicht erwarten würden vom Tabellenstand, weil noch relativ viel Luft ist. Und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zum VfB Stuttgart in der letzten Saison, der ja auch im Januar, Februar rum, glaube ich, eine ganz gute Phase hatte und dann 4-5 Spiele in Folge gewonnen hatte und dann ja doch noch den Abstieg antreten musste. Und ich denke, dass wir vielleicht etwas Ähnliches sehen könnten, weil die Mannschaften, die jetzt unten drin stehen, doch relativ konstant punkten. Ingolstadt hatte jetzt in Frankfurt zum Beispiel gewonnen im vorletzten Spieltag. Werder Bremen hat jetzt auch 2 Siege in Folge eingesammelt und der HSV, ausgenommen von den beiden Spielen,
gerade sagen,
ja, auch gepunktet hatte davor und selbst Darmstadt ja zwischendrin einmal einen Sieg eingestreut hatte und jetzt auch gegen Augsburg nicht so schlecht aussah. Deswegen denke ich, dass wir da unten dann noch etwas mehr Bewegung reinbekommen, als wir es jetzt vielleicht erwarten würden.
Ja, also bei Darmstadt und dem HSV ist es tatsächlich eine steile These. Darmstadt hat 1 von 14 gewonnen und der HSV ja am Wochenende 8 gefangen gegen die Bayern. Aber welche Mannschaft rutscht denn da noch rein dann? Also was meinst du mit reinrutschen? Meinst du Wolfsburg auf 14 noch reinrutschen in den Abstiegskampf? Die sind voll drin.
Nee, ich meinte eher so die jetzt so zwischen Platz 10 und 13 liegen. Also Gladbach, Mainz, Schalke, oh. Augsburg, da könnte es wahrscheinlich noch einen erwischen.
Da habe ich aber gleich eine These dazu dann.
Dann kannst du jetzt schon mal gerne einhaken. Aber das sind so die Bereiche, wo ich auf jeden Fall eine Mannschaft sehe, die da vielleicht irgendwie noch gut reinrutschen könnte.
Oh, oh. Meine Gegenthese zu dieser These zumindest teilweise. Also für mich wird Borussia Mönchengladbach der Aufsteiger der Rückrunde. Ja? Also ich sehe die überhaupt nicht gefährdet, ich sehe die eher auf, schnurstracks Richtung Europa League. Da muss eher Freiburg, glaube ich nicht, aber wenn überhaupt, dann reden wir darüber, dass Freiburg womöglich unten reinrutscht, aber Borussia Mönchengladbach auf keinen Fall. Auch Schalke sehe ich da eher nicht gefährdet, aber du hast natürlich vollkommen recht. Augsburg zum Beispiel. Trotz der semi-konstanten Rückrundenverlaufs könnten die womöglich noch hinten reinrutschen.
Es wird natürlich davon abhängen, wie jetzt die Mannschaften, die jetzt hinten drin stehen, noch weiter punkten in dem anstehenden Verlauf, ob die jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Konstanz reinbekommen.
Ob die sich ihr Torverhältnis versauen, wenn sie gegen Bayern spielen. Ja.
Bremen hatte ja vor den 2 Siegen jetzt auch eine relativ lang anhaltende Niederlagenserie, das ist mir schon bewusst. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass, also vom Potenzial her sind 2 oder 3 Mannschaften unten drin, die durchaus auch einfach mal 3-4 Spiele am Stück gewinnen können. Vor allem auch, weil die Mannschaften im Mittelfeld auch nicht mehr oder die Überraschungsmannschaften in der Hinrunde nicht mehr so konstant sind, angefangen von Hertha, aber auch Frankfurt, Köln, Freiburg hast du jetzt ja auch schon genannt. Die können ihre Qualität nicht mehr ganz auf den Rasen bringen.
Wobei Freiburg zu Hause eigentlich schon sehr stark ist. Jetzt gegen Dortmund nicht, aber vorher war es ja immer dieses Spiel bei Freiburg, Sieg-Niederlage.
Ja, das ist gerade, das spricht aus meiner Sicht komplett gegen Freiburg, also dass sie da noch reinrutschen. Die haben jetzt keine Siegesserien gehabt in dieser Saison, aber die holen dann schon mal wieder ihr Unentschieden oder ihren Sieg. Die haben auch keine langen Niederlagenserien gehabt. Also da, wenn man jetzt
die sagt, haben auch keine Siegesserien, wie denn auch, wenn die mal auswärts verlieren?
Genau.
Oder maximal unentschieden spielen.
Nee, aber ich glaube, die werden auch jetzt nach diesem 0-3 gegen Dortmund wieder einen Weg finden, dass sie in den nächsten Spielen wieder 1 bis 4 Punkte holen, in den nächsten 3, würde ich sagen. Und dann reicht das, glaube ich, dann halt irgendwie, wenn du in den 12 Spielen halt jetzt noch deine 5 bis 10 holst, dann bleibst du drin. Aber Christopher, meinst du
das? Das
ist aber
auch interessant in meinen Augen.
Ja.
Dadurch, dass ich Hertha, Frankfurt, Köln und Freiburg in der Hinrunde so gut geschlagen haben und ja all diese Mannschaften, wobei Köln jetzt womöglich gar nicht, aber zumindest die anderen, ich meine, da hätte man sich auch ein Szenario vor der Saison ausmalen können, wo man die im Abstiegskampf oder zumindest in der unteren Tabellenhälfte sehen hätte können. Die haben sich natürlich schon ein Polster geschaffen. Schalke, Gladbach, Leverkusen waren eher unterdurchschnittlich, aber sind natürlich keine Kandidaten, die jetzt unten reinrutschen. Also ich glaube, davon geht keiner aus. Dafür ist die Qualität viel zu hoch. Selbst Schalke, die nach ihrem Zwischenhoch auch sich mehr oder weniger auf dem Boden der Tatsachen zurückfinden, sind zu stark, um unten reinzurutschen. Also insgesamt ist diese Tabelle so ein bisschen dieses Zweigeteilte. Also ich sehe eigentlich aktuell nur die einzige Mannschaft, die noch unten reinrutschen könnte, die aktuell schon etwas Abstand hat auf die Abstiegsränge, ist Augsburg. Mit 27 auf Platz 13, 5 vor Wolfsburg und Werder, 7 vor Hamburg, noch nicht ganz gerettet und auch rein qualitativ womöglich eher am anfälligsten. Also Schalke, Mainz, Gladbach, Leverkusen eher nicht. Und wie wir schon gesagt haben, Freiburg, das sind die Heimkönige. Die holen ihre Punkte zu Hause, außer wenn es gegen eine Top-Mannschaft wie gegen Dortmund geht. Also rutschen die eigentlich auch nicht hinten rein.
Aber das ist doch gerade das Interessante an der Tabelle. Und da würde ich dann in der Beziehung würde ich dann auch Christopher wieder zu beipflichten und sagen, man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wo man hinschaut. Weil, also Hertha BSC, Frankfurt und Köln, gerade wenn man die jetzt am Wochenende gesehen hat, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, die ziehen irgendwie durch oder sichern sich die Europa League. Das heißt, dahinter stehen mit Leverkusen, also ich will jetzt mal die größeren Namen dann aus den Mannschaften, die dahinter stehen, rausnehmen. Leverkusen 8, Gladbach 10, Schalke 12, die sich vielleicht denken, boah, da könnte noch was gehen in Richtung Europa League. Aber vielleicht dann gleichzeitig übersehen, hoppla, wenn da hinten mal jemand eine Serie startet, dann kannst du auch wieder, so wie Christopher gesagt hat, hinten reinrutschen.
Ja, wer soll denn abgesehen von Augsburg noch hinten reinrutschen? Ich verstehe jetzt die Argumentation nicht. Ich meine, du kannst ja mir jetzt nicht erzählen, dass Schalke hinten reinrutscht.
Gut, wenn Schalke jetzt weiterhin, also das nächste Spiel ist jetzt gegen Gladbach, dann gegen Augsburg. Wenn die jetzt aus den beiden Spielen jetzt vielleicht wieder nur einen Punkt holen, dann wird es halt schon ein bisschen kritischer. Es hängt natürlich sehr viel davon ab, wie die Mannschaften hinten drin punkten. Wenn die nicht anfangen, konstant Siege einzufahren, dann geht natürlich meine These irgendwie nicht auf, das ist mir schon klar. Aber das hatte man ja im letzten Jahr bei Stuttgart ja auch nicht gedacht, die ja zwischenzeitlich dann schon wieder in die Europa League geschielt haben, genau um diesen Spieltag rum, so 22, 23. Und dann kamen irgendwie 1, 2 Verletzungen hinzu und dann geht das auch relativ schnell, wenn die Mannschaften hinten drin konstant punkten. Wenn sie es natürlich nicht machen und Spiele einfach relativ konstant verlieren, wie es jetzt so vor 2, 3 Jahren war, als der HSV zum ersten Mal in die Relegation musste, als sie, glaube ich, trotz 4 oder 5 Niederlagen in Folge dann noch in die Relegation eingerutscht sind, dann geht natürlich diese These nicht auf. Aber das sind jetzt Faktoren, die dann, glaube ich, jetzt erst in den nächsten paar Wochen dann entscheiden werden.
Genau, aber die Kaderqualität von Schalke ist natürlich nicht zu vergleichen mit der von Stuttgart im letzten Jahr. Deshalb sehe ich einfach bei Schalke nicht so in Gefahr. Wir haben natürlich eine Möglichkeit, um Schalke in den Abstiegskampf zu bekommen. Wir müssen jetzt einfach sie hier im Podcast über den Klee loben. Wie wir das zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt gemacht haben vor 3 Wochen, bevor sie dann 3-mal am Stück verloren haben. Also wir haben immer eine Möglichkeit, auch auf die Tabelle Einfluss zu nehmen in dieser
Richtung. Also ich finde, Schalke
unter Podcast machen. Einfach so aus Spaß. Schalke sehr, sehr loben. Und dann mit ansehen, wie das Drama seinen Lauf nimmt.
Ich finde, die haben sich in den letzten Wochen enorm verbessert. Ja. Chancenverwertung ist top. Defensives Zweikampfverhalten, Umschaltspiel, da passt einfach alles.
Ich finde auch, die große Stärke von Schalke ist einfach, dass sie vorne einen Knipser drin haben. Dass sie einfach enge Spiele, die vielleicht sonst 1-1 ausgehen würden, gewinnen und 2-1 gewinnen. Und das ist die große Stärke. Ich denke, ich sehe die aktuell ja am Ende der Saison wahrscheinlich auf Platz 2. So,
jetzt haben wir dann das. Die werden jetzt nochmal den Europapokal gewinnen. Also das dürfen wir nicht vergessen, die werden auch den Europapokal gewinnen.
Genau, dann haben sie
gegen ManU im Finale.
Genau, dann haben sich über zwei Wege praktisch für die Champions League dann sogar qualifiziert.
Und wer weiß,
und den Pokal ja auch noch. Dann haben sich über 3 Wege dann Pokal, dann sind die Bayern raus im Viertelfinale. Dann geht's bei Bayern los, dann geht's vielleicht für Schalke sogar noch auf Rang 1, weil bei Bayern dann, wenn die aus dem Viertelfinale Pokal ausscheiden, jetzt auch gegen Arsenal, im Rückspiel keinesfalls gesichert, dass man da weiterkommt, dann brennt da der Baum bei den Bayern, dann geht's für Schalke sogar noch auf Platz 1 vielleicht. Geht das eigentlich theoretisch noch? Ich schau gerade, ob das theoretisch noch geht. Pass auf, würde theoretisch sogar noch gehen.
Ja.
Okay, das nehmen wir also mit aus diesem Spieltag in die Woche. Konstantin, willst du noch was ergänzen oder?
Christoph und ich, wir hatten uns vor dem Podcast nicht abgesprochen, aber eigentlich hatte ich die These jetzt schon erwähnt. Das war nämlich die, dass ich sage, dass das Gladbach der Aufsteiger in Anführungsstrichen der Rückrunde wird. Also jetzt, wenn man auf die Ergebnisse schaut, dann gab es mehrere Siege. Es gab diese knappe Niederlage gegen RB Leipzig, da darf man mal verlieren. Aber insgesamt zeigt sich schon Gladbach sehr stark verbessert. Hinzu kommt dann ein wenig Matchglück und eine Chaotennacht in Florenz, wo man dann herausgefunden hat, wie man, fast ein halbes Dutzend Tore per Standard erzielt. Also
Trainer des Jahres, sage ich dann.
Absolut. Ich meine, Hacking ist wieder an Bord. Er wird wieder eingeladen zum Dinner der Elite-Trainer.
Das King wird wieder groß geschrieben.
Und das hast du jetzt gesagt. Ja, also Gladbach, nein, aber Spaß beiseite, also es ist ernsthaft. Ich glaube, dass Gladbach noch einen Aufstieg hinlegen wird, also noch ein bisschen hochklettern wird. Ich meine, es ist noch nicht irgendwie alles verloren. Man ist 6 Punkte hinter Frankfurt, die ja anscheinend nicht mehr gewinnen können. Und selbst die 8 Punkte hinter Hertha ist nicht unmöglich, das aufzuholen. Ich hatte erst, das ist auch wieder so übrigens typisch für uns, ich hatte eigentlich gedacht, so nach dem Rückrundenstart, dass Leverkusen die Mannschaft sein wird, die nochmal voll oben reinsticht. Aber Leverkusen hat ja genau die chemische Formel gefunden, wie man komplett inkonstant bleibt.
Aber lass uns
konstant in konstant.
Gut möglich, dass wir in 3 Wochen wieder sprechen oder Leverkusen auf jeden Fall auf einmal dran an, also oder auf dem Europa League Platz, weil also ich sag tatsächlich da ab 5. Also ich sehe Hoffenheim dann auch noch ein bisschen gefestigter und Dortmund natürlich als die anderen, aber ab 5 bis, ich sag mal 5 bis 13 eigentlich, oder? Da kann so ziemlich alles passieren. Lass mal Freiburg zu Hause wieder 2 dreckig 1-0 gewinnen, dann sind die auf Europa League Platz dran. Ja, also da finde ich.
Vor allem, jetzt habe ich natürlich wieder Gladbach hochgelobt.
Ja.
Die werden jetzt eine Niederlagenserie im kompletten März hinlegen.
Genau. Also ich finde tatsächlich zwischen 5 und 13 komplett, also nicht einzuschätzen für mich, was da passiert.
Ist auch nicht einzuschätzen, also weil natürlich diese geheime Formel, die Leverkusen entdeckt hat, wie man komplett inkonstant bleibt über Monate. Die anderen finden da auch gewisse Wege.
Was heißt, sie haben sie entdeckt, diese Formel? Sie haben sie nicht entdeckt, sie haben sie erfunden, diese Formel.
Erfunden?
Und das nicht in dieser Saison, sondern, weiß ich nicht, vor 20 Jahren.
Ja. 15. Ja, mehr oder weniger. Also natürlich, Leverkusen hat auch schon Saisons gehabt, wo man, also ich meine, die ganzen Vizemeisterschaften, da war man ja schon konstant.
Leverkusen war mal Vizemeister?
Leverkusen war mal Vizemeister? Ja, ich keine Ahnung. Ja. Hab dazu gehört. Historiker behaupten, Leverkusen war das eine oder andere Mal Vizemeister. Nein, aber also jetzt unter Roger Schmidt hat man es schon geschafft, irgendwie wirklich sehr inkonstant zu sein. Und das hatte ich, glaube ich, in einer anderen Folge vor 1 oder 2 Wochen mal erwähnt. Das Interessante bei Leverkusen ist eigentlich, wenn sie einen Plan entwickeln während des Spiels oder vor dem Spiel, wie sie den Gegner knacken können, dann knacken sie den Gegner normalerweise auch. Wenn ihnen aber nichts einfällt, dann verlieren sie. Also es gibt irgendwie keine Spiele, die Leverkusen einfach mal so gewinnt. Einfach mal mit der durchschnittlichen Leistung einfach mal 1-0 gewinnt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind andere Top-Teams, selbst Borussia Dortmund in dieser Saison, noch um einiges besser. Die gewinnen auch einfach mal 1-0 oder 2-1 oder wie auch immer. Ohne jetzt herausragend spielen zu.
Dann nehmen wir ja eine Menge mit von diesem 22. Spieltag in die Woche. Sprechen aber auch wie in den letzten Wochen wieder auch konkret über ein paar Partien. Und sehr interessant nach diesem Wochenende natürlich das Spiel am Freitagabend Wolfsburg gegen Bremen, 2-1 Auswärtssieg für Werder Bremen und wie schon angesprochen, Ismael nicht mehr Trainer des VfL Wolfsburg. Jonker kommt und bringt Ljungberg mit. Kurz vor dem Start des Podcasts ist das bekannt geworden. Und ja, Christopher, lass uns mal mit dieser Partie anfangen am Freitagabend Wolfsburg gegen Werder Bremen, die ja schon aus Wolfsburger Sicht eigentlich eine Steigerung war im Vergleich zu den Vorwochen. Aber sie punkten halt dieses Mal nicht, verlieren das Spiel. Trainer weg und Wolfsburg aktuell auf Rang 14, 22 Punkte, genauso wie jetzt Werder Bremen. Also die Bremer schließen da auf mit diesem 2-1-Auswärtssieg, der ja, ja, wenn man sich die Torschussstatistik anschaut und das Chancenverhältnis schon ein bisschen glücklich war für Werder.
Erstmal ein bisschen komisches Spiel, weil Wolfsburg eigentlich nicht so schlecht stand in der Summe und auch relativ gefährlich nach vorne kombinieren konnte, sich dann aber gerade am Anfang, so den ersten, ja, eigentlich bis zum 2-0 immer wieder gefährliche Ballverluste, vor allem im Mittelfeld, erlaubte, die dann zu recht schnellen Umschaltsituationen geführt haben. So ist ja dann auch das 1-0 gefallen und das 2-0 war das noch ein Standard, das kriege ich schon gar nicht mehr im Kopf zusammen.
War Standardsituation, ja, Gnabry am zweiten Pfosten, genau.
Dann noch so eine Standardsituation halt eingefangen und dann halt eigentlich schon relativ, also mehr oder weniger unglücklich bis dahin, zurückgelegen durch zwei recht große individuelle Fehler, wobei man da ja auch sagen muss, dass da einfach die individuelle Qualität, die Bremen jetzt dann in Form von Gnabry, aber sicherlich vielleicht auch mit Kruse und Pizarro sicherlich im Kader hat, aber Gnabry jetzt vor allem in dieser Saison schon ein bisschen heraussticht von den drei genannten Spielern, dann wirkt das halt irgendwie in der Summe etwas unglücklich und dann ist man ja selbst, ja, durch so irgendwie auch so einen kruden Kullerball durch, oh Gott, mit Didavi Vorarbeit und Brusttor dann irgendwie zum 1-2 Anschlusstreffer gekommen und hatte ja dann eigentlich das Gefühl, dass die Partie ja so ein bisschen kurz vorm Kippen ist und da sicherlich dann auch die Neuzugänge, die sie zum Teil ja geholt haben, wie zum Beispiel Mali, ja recht gut funktioniert haben. Die Davi hat ja auch relativ wenig gespielt bisher in der Saison. Haben wir dann eigentlich relativ gut auch kreieren können im Mittelfeld. Und Bremen dann hat es ja teilweise ja nicht mehr geschafft, in der zweiten Halbzeit dann auch ihr Kettensystem, ihr 4-4-2 dann auch am Laufen zu halten. Das war dann halt irgendwie schon so, dass man dachte, es müsste jetzt eigentlich gleich das Tor fallen, ist dann aber halt nicht gefallen. Und selbst dann noch relativ offensive Wechsel wie Gomez für Didavi haben dann halt nicht so viel mehr gebracht und das ist dann halt natürlich dann schon unglücklich gelaufen. Müssen wir dann, glaube ich, dann hinten raus jetzt nochmal analysieren, aber es war definitiv das beste Spiel von Wolfsburg eigentlich in der Rückrunde, was ich jetzt gesehen habe.
Da musst du eigentlich gleich einen Trainer raushauen, wenn du das beste Spiel in der Rückrunde gemacht hast. Da haben ja schon einige mit Unverständnis reagiert und ja, also die erste Frage ist natürlich, ist Ismail der Richtige? Klar, aber die zweite Frage, die man stellen muss, was beurteilt man denn? Die Leistung des Trainers unter der Woche und dann der Mannschaft auf dem Feld oder das Ergebnis? In dem Fall das Ergebnis. Denn die Leistung war ja besser als in den Wochen davor.
Ja, und das ist halt die Frage natürlich, wie man das jetzt beurteilen will. In der Summe, ich glaube, das hatten wir hier an ein oder zwei Stellen auch schon mal diskutiert, dass sicherlich die Leistung von Ismail auf taktischem Niveau jetzt nicht hundertprozentig überzeugend. Nach dem Abgang von Hacking hat er, glaube ich, nicht die hundertprozentig richtigen Schlüsse gezogen, sondern hat halt eigentlich versucht, das System weitestgehend beizubehalten, beziehungsweise die Stellschrauben, an denen er gedreht hatte, ein bisschen mehr Zentrumsfokus, auch mal ein paar vertikalere Aktionen einzustreuen, haben halt irgendwie nicht gefruchtet. Dann kam ja noch der große, relativ große Umbruch im Winter hinzu. Also Draxler wurde ja verkauft, das darf man sicherlich auch nicht ganz vergessen. Und eine Handvoll Spieler wurden da hinzugeholt, wie Mali, Ntep. Und das ist dann auch sicherlich dann nicht immer ganz, ganz einfach, das Ganze sofort zum Funktionieren zu bringen. Und dann, ja, in der schwierigen Gemengelage, in der Wolfsburg halt auch sportlich dann steckte, war das dann sicherlich an der Stelle halt zu wenig. Aber jetzt bezogen natürlich, wenn du jetzt auf das Einzelspiel schaust, dann muss man sich natürlich schon fragen, war das jetzt ungefähr der cleverste Zug, ihn sich jetzt zu trennen, oder wäre es nicht cleverer gewesen, vielleicht davor den Schlussstrich zu ziehen oder halt im Winter schon zu sagen, okay, das funktioniert nicht, wir sind nicht erfolgreich genug, wir holen jetzt generell dann einen neuen Trainer, der auch die Zeit dann nutzen kann, um aufzubauen. Das ist jetzt an der Stelle natürlich dann immer im Nachhinein schwierig zu beurteilen oder einfach zu beurteilen, je nachdem, weil ich sagen kann, da wurden hier Fehler gemacht.
Konstantin, jetzt haben wir Jonker mit Ljungberg an der Seitenlinie beim VfL Wolfsburg. Sicherlich mit Jonker ein Trainer, der die Liga schon kennt, aber ich bin dann bei diesen Trainerwechseln dann ja immer wieder überrascht, wer dann auf einmal daherkommt. Also wir haben ja schon öfter mal gesprochen, der Pool ist natürlich nicht besonders groß an Trainern und dann muss man dann auch schauen, wer ist verfügbar. Aber ja, also wie kommt man dann aus Wolfsburger Sicht zu dem Ergebnis, okay, wir müssen jetzt Jonker holen, um da drin zu bleiben?
Weil man ihn kennt, womöglich. Immerhin hat er unter Hecking, Köstner und Magath, ich glaube, 70, 75 Spiele auf der Bank gesessen für den VfL. Also das ist jetzt zumindest etwas. Ja, ansonsten ich weiß es nicht. Ich weiß nicht ganz genau, was jetzt der Gedankengang dahinter ist. Mein Jonker ist jetzt keiner, der im, sag mal, Seniorenfußball jetzt eine Duftmarke hinterlassen hat. Also ich meine, eine kurze Interimszeit bei Bayern und ansonsten Engagements in der ersten oder zweiten holländischen Liga sind jetzt keine große Visitenkarte oder machen zumindest keine große Visitenkarte dann am Ende. Deshalb bin ich zumindest gespannt herauszufinden jetzt in den nächsten Wochen, wie genau Jonker dann seine Mannschaft oder die Wolfsburger Mannschaft aufstellen wird, was er für Veränderungen vornehmen wird. Also ich kann die Frage nur schwer beantworten einfach, weil ich nicht ganz genau weiß, was der VfL damit bewirken möchte. Ich meine, andererseits wirft man ja der Führung der Wölfe auch gern vor. Oder es gibt ja doch die Vorhaltung, die ja gern gemacht werden, weil man ja finanziell bis jetzt zumindest ganz gut dastand oft, zumeist, dass man womöglich eher ein bisschen in einen großen Namen investiert, auch ein bisschen mehr Geld ausgibt, auch für einen Trainer. Genauso wie für Spieler. Und Jonker ist jetzt ja nicht diese große finanzielle oder nicht diese große finanzielle Kraftakt. Auch Freddy Ljungberg sicherlich, ich meine, der wird jetzt nicht für Peanuts nach Wolfsburg kommen, aber das ist jetzt nicht diese Riesenlösung. Andererseits weiß natürlich auch Wolfsburg oder hat vielleicht auch Wolfsburg Probleme mit einem namhaften Trainer aus dem Ausland zum Beispiel zu bekommen. Wer war noch im Gespräch? Ich glaube, Heinkes. Keine Ahnung, ob Heinkes aus dem Ruhestand zurückkehren möchte, um jetzt Wolfsburg auf Platz 14 zu übernehmen.
Das soll jetzt auch gar nicht. Bin ich auch eher skeptisch, würde ich sagen.
Aber ja, also das Szenario, das kam mir nicht ganz so realistisch vor. Ich könnte mir vorstellen, Heinkes ist jetzt auch schon ein bisschen eine längere Zeit im Ruhestand. Mein Guardiola war zwischenzeitlich 3 Jahre da. Ich könnte mir vorstellen, wenn es noch ein ganz großes Angebot kommt für Heinkes, er müsste morgen die deutsche Nationalmannschaft übernehmen. Dann womöglich würde er sich das vielleicht nochmal überlegen, ob er aus dem Ruhestand zurückkehrt. Aber dieses Engagement jetzt bei Wolfsburg wäre ja auch nur ein x-beliebiges in der Bundesliga gewesen, von dem Heinkes schon einige hinter sich hat in seiner Karriere. Also ich weiß nicht, warum er jetzt da hätte kommen sollen.
Vor allem tust du ja nochmal einen riesen Stress an. Also du hast ja jetzt auch keine funktionierende Mannschaft und das ist jetzt echt schon spät in der Saison. Also nicht richtig spät, aber voll Abstiegskampf und ja, dann musst du erstmal auch reinarbeiten. Also, du musst, also klar, im Fall von Jonker ist es so, okay, er kennt den Verein schon, aber ja, ist auch immer die Frage, ob sich dann der Trainer so einen Gefallen tut.
Ja, ja genau, aber Jonker ist auch einer, der hat eben bis jetzt zumeist als Co-Trainer oder Jugendtrainer gearbeitet. Wie gesagt, nur kürzere Engagements und nicht ganz so lange Engagements. In der zweiten und ersten holländischen Liga, plus einmal Interimstrainer bei den Bayern, dann wieder Trainer der zweiten Mannschaft. Und jetzt war er zuletzt Leiter der Jugendakademie von Arsenal und hat auch die Youth League-Mannschaft, zumindest laut, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber laut Transfermarkt sagt, dass er auch die Youth League-Mannschaft von Arsenal trainiert hat. Egal, also er ist natürlich keiner, der jetzt im Seniorenbereich so viel gemacht hat und er hätte jetzt die Chance, obwohl er ja schon nicht mehr ganz so jung ist, nochmal in diesem Bereich Fuß zu fassen. Und da ist ja Wolfsburg überhaupt kein schlechtes Sprungbrett. Also hat er jetzt mit Wolfsburg zumindest etwas Erfolg, geht vielleicht auf Platz 9 am Ende, wie auch immer, also zumindest stabilisiert die Mannschaft, dann ist das ja was für ihn. Heinkes wiederum hat ja eigentlich diese große Karriere schon hinter sich. Ja. Und da würde ja, was würde er denn gewinnen bei Wolfsburg? Was ist denn das Maximale, was man aus der Mannschaft aktuell bei der Tabellensituation herausholen kann? Platz 8 vielleicht. Das wäre schon ein großer Erfolg, aber am Ende ist es eine kleine Fußnote in der Biografie, die Heinkes zum Beispiel vorzuweisen hat, während Jonker natürlich aus einer ganz anderen Position herauskommt. Das ist ja vollkommen klar und auch eben einleuchtend. Ich bin einfach gespannt, was er jetzt taktisch eben macht, wie er sozusagen die Mannschaft analysiert, wo er die Probleme ist, weil die Probleme sind sehr vielseitig.
Wo würdest du denn, was wäre denn das Erste, wo man ansetzen müsste? Also Jonker ist jetzt für mich, also ich kann jetzt zu seiner Arbeit auch nicht besonders viel sagen, aber das ist jetzt auch nicht so der klassische Trainer, der dann vielleicht erstmal sagt, okay, wir spielen jetzt die ersten zwei halt irgendwie 1-0-0-0-0-0. Oder hat er das bis jetzt die Vita, dass man sagen kann, okay, der stabilisiert jetzt die Defensive, so wie es viele halt einfach machen. Eigentlich alle als außer Nagelsmann in den letzten Jahren. Mannschaft hängt ja, hinten drin. Hat
auch auf seine Art
die Offensive stabilisiert. Ja, indem er die Offensive stärker gemacht hat. Ja.
Genau. Ich meine, das ist bei Jonker eben die Frage. Also Jonker ist, ich glaube, also irgendwie Ende der 80er, in den 90ern dann ins Trainergeschäft eingestiegen. Co-Trainer unter Louis van Gaal gewesen, als jener bei Barca war, dann später ja auch Co-Trainer von Louis van Gaal bei den Bayern. Ansonsten meines Wissens nach im etwas klassische, ältere niederländische Schule, also heißt 4-3-3, Flügelspiel, Achter Einbindung, also das, was man eben von einigen holländischen Trainern aus den 90er Jahren und so weiter, da auch noch in den 2000ern gesehen hat. Es gibt natürlich da auch Ausreißer, Verbeek zum Beispiel. Wie gesagt, deshalb, aber es ist irgendwie schwierig, weil natürlich er jetzt zuletzt im Jugendbereich tätig war, beziehungsweise dann für die zweite Mannschaft von Bayern. Das werden ganz andere Anforderungen gestellt. Und als Co-Trainer weiß man ja nicht, wie viel hat er Einfluss als Co-Trainer unter Hecking, unter dem er fast 60 Spiele mitgemacht hat. Oder wie viel Einfluss hatte der unter Van Gaal, wo er fast 100 Spiele bei den Bayern mit dabei hat? Wissen wir das? Nein, wir wissen es nicht. Ja. Darauf nicht eingegangen. Also Jonker war zumindest keiner, wie jetzt zum Beispiel Bubac bei Klopp, dem jetzt nachgesagt wurde, er wäre das taktische Gehirn hinter dem Trainer. Also gerade ich glaube nicht, dass er das taktische Gehirn hinter Louis van Gaal war. Ich glaube, Louis van Gaal erlaubt kein Gehirn. Wir wissen ja, wie man alt. Und wie weit er da Einfluss auf Hecking hatte, weiß ich auch
nicht. Christopher,
ist sehr schwer. Und jetzt, wenn wir mal auf sorry, wolltest du
was
sagen?
Nee, also Christopher könnte was dazu sagen, was er bei Bayern zuständig war und wie er die Zeit bei Bayern dann beurteilt.
Zwei Punkte, die ich an der Stelle noch loswerden will, ist Punkt 1, finde ich es relativ spannend, jetzt jemanden zu holen mit, Konstantin hat es ja sehr schön aufgezeigt, mit einer relativ durchwachsenen Vita, ist auf jeden Fall kein Trainer, der jetzt in den nächsten Tagen und Wochen jetzt Erfolg garantieren wird und das gleicht sich doch sehr, sehr auch mit dem, oder ähnelt zumindest der Vita von Ismail, der ja auch im Jugendbereich oder im Nachwuchsbereich so zweite Mannschaften jetzt von Hannover, Wolfsburg, hat er ja geleitet, nicht unerfolgreich war, aber bei seinen beiden Trainerstationen im Anführungsstrichen richtigen Profibereich bei Nürnberg und Wolfsburg jetzt doch schon spürbare Fehler auch gemacht hatte und bei Jonkers doch relativ ähnlich wirkte, zumindest bei Teilen seiner Auftritten. Bei Bayern war es so, dass natürlich, wie Konstantin auch schon richtig gesagt hatte, Van Gaal im Endeffekt das taktische Gerüst war und Jonker im Endeffekt dazu gearbeitet hat. Er aber ein sehr gutes Gespür natürlich hat für Spielerentwicklung. Das ist natürlich jetzt die Frage, ist es jetzt der richtige Trainer in der jetzigen Phase? Und das taktische Konzept hat der Konstantin an der Stelle auch schon richtig erwähnt. Das ist die gute alte holländische Schule, mit der er es dann bei den Bayern Amateuren eine Zeit lang versuchte, was dann im Regionalliga-Fußball Regionalliga Bayern ist halt wirklich, das schwankt halt so zwischen vierte und fünfte Liga, also vom Niveau her, natürlich jetzt nicht funktioniert hatte oder nicht funktionieren kann an der Stelle, sondern dass da halt immer Abstriche zumindest da sind. Also eher spielerisch, weil der Gegner es halt einfach nicht zulässt, sondern einfach nur destruktiv spielt, beziehungsweise natürlich die Qualität der Spieler jetzt auch nicht auf allen Positionen da ist, um einen einen 4-3-3 mit sehr, sehr starkem Flügelfokus zu spielen. Da stellte ich mir an der Stelle natürlich auch die Frage, wenn er das jetzt weitestgehend beibehalten will, das ist auf jeden Fall ja eine taktische Änderung zu dem, was wir bisher gesehen haben. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Anschlussfrage, ist es jetzt der richtige Trainer für die Bundesliga, die zumindest auch im Mittelfeldbereich doch sehr, sehr stark mittlerweile auch auf die Fünferkette setzt, dann einen Trainer zu holen, der ja für Flügelspiel steht. Ich meine, Bayern ist jetzt sicherlich irgendwo die Ausnahme mit Ancelotti. Da scheint es ja zu funktionieren, aber wir haben ja an der Stelle hier auch schon oft genug besprochen, dass das taktische Konzept in der Bundesliga natürlich auch schon Probleme hat. Und dann muss die Frage schon erlaubt sein, macht das jetzt Sinn, wenn man so weit unten drin steht, dann nochmal dieses Konzept irgendwie aus der Schublade zu holen, wenn man schon sieht, dass der Branchenprimus, der sicherlich auch nochmal eine andere Qualität im Kader hat, mit dem Konzept in der Bundesliga zumindest jetzt nicht über weite Strecken erfolgreich ist.
Und vor allem, wenn man sich den Kader des VfL Wolfsburg anschaut, dann würde ich da jetzt eben als Zuarbeiter für, mein Gott, Majoral oder Gomez, wer es halt dann am Ende ist, halt in erster Linie Arnold, Didavi und Mali sehen im Mittelfeld. Und ja, die haben ja ihre Stärken jetzt nicht unbedingt im Lauf, im geradlinigen Lauf über die Flügel.
Ja, genau. Also das sind halt das ist halt der nächste springende Punkt. Das sind jetzt auch nicht die Spieler jetzt im Kader. Also Entep könnte einer sein. Der ist jetzt aber auch relativ frisch transferiert worden. Hat jetzt unter Ismael jetzt auch nicht konstant gespielt. Hat jetzt auch nicht also ich glaube die ersten ein zwei Spieler extrem gut gespielt, danach schon ein bisschen abgefallen. Ist jetzt natürlich die Frage, wird es jetzt seine ganze Hoffnung auf diesen Spieler halt stützen? Das sind halt so die Punkte, die mir da so durch den Kopf schwirren. Klar hätte man sich's natürlich auch einfach machen können. Vielleicht auf die altbekannte Labbadia-Lösung gesetzt. Will jetzt nicht sagen Feuerwehrmann, aber doch zumindest auf einen Trainer, der zumindest erstmal für kurzfristigen Erfolg irgendwo steht.
Das wäre die Lösung es gibt halt wahrscheinlich drei Lösungen, also jetzt ganz grob eingeteilt, und Jonka ist halt der Mittelweg. Also Labbadia wäre halt, sag ich mal, das am wenigsten Risiko, vielleicht aber auch mit am wenigsten Weitblick, und die Risikolösung oder die raffinierteste, die aber natürlich auch in die Hose gehen kann, wäre halt einfach einen jungen Trainer zu bringen, der noch überhaupt keine Bundesliga-Erfahrung hat, aber von dem man halt überzeugt ist. Möglicherweise aus dem eigenen Verein, aus dem eigenen System. Und Jonka ist so, finde ich, da der Mittelweg, oder?
Oder einen René Maric aus Salzburg weggeholt, irgendwie sowas.
Genau, genau. Das wäre viel Risiko, ich meine, in die Hose gehen kann alles. Willst du jetzt hier den Maric zu Wolfsburg reden?
Bringe jetzt einfach mal seinen Namen öfter ins Gespräch. vielleicht kommt er dann irgendwann auch beim FC Bayern.
Aber nicht als Trainer.
Als Spielerbeobachter.
Als Trainer braucht man ja die gewissen Lizenzen, ne? Das ist das Problem.
Ja, wie dem auch sei, Spaß beiseite. Aber irgendwo sicherlich wäre so ein Nachwuchstrainer natürlich auch noch eine Option gewesen, aber da hast du natürlich jetzt auch schon aufgezeigt, dass er natürlich da versucht wurde, irgendwo den Mittelweg zu wählen. Noch bin ich etwas skeptisch, weil die Vita doch sehr ähnlich ist zu der von Ismael, und sehe natürlich irgendwo auch schon so ein bisschen die Schwachstellen im Kader, die jetzt nicht mehr unbedingt hundertprozentig mit dem funktionieren, was Jonker zumindest noch vor 2-3 Jahren versucht hatte, während seiner Bundesliga-Zeit zu etablieren. Aber unter Hacking hat er ja auch gezeigt, zumindest, dass er, also gut, Hacking hat dann natürlich dann die taktische Marschrichtung vorgegeben, aber zumindest da konnte er sich ja dann anpassen und hat das ja dann irgendwie auch mitgetragen.
Wolfsburg verliert mit 1-2 gegen Werder Bremen. Ist Tabellen-14. aktuell, punktgleich mit Werder und 2 Punkte vor dem Hamburger SV, der aktuell auf dem Relegationsplatz steht. 2 Tore von Gnabry für Werder und dann der Anschlusstreffer von Majoral, alles in den ersten 20 Minuten. Und dann eben Chancen über Chancen für den VfL Wolfsburg, aber keine Tore. Was haben wir an Torschüssen? 27-7. Was haben wir an Passquote? 84-65% für Wolfsburg. Ballbesitz 71-29%. Also die Kennzahlen sprechen für Wolfsburg. Die entscheidende Kennzahl, das Ergebnis nicht. 2-1-Sieg für Werder Bremen. Machen wir weiter mit einer Partie, die ich gesehen habe am Wochenende. SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Freiburg haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Vorher als eine Mannschaft, die im Mittelfeld steht. Momentan muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. 5 Punkte Rückstand auf die Europa League. Aber ich glaube, nach oben schauen die Freiburger jetzt auch nicht unbedingt. Die werden froh sein, wenn sie da bleiben, wo sie sind. Jetzt am Wochenende finde ich eher ein schwächerer Auftritt des SC Freiburg gegen Dortmund. 3-0-Sieg für den BVB. Aubameyang trifft wieder. Hey, 4 Spiele ohne Tor geblieben. Wahnsinn. Das ist doch ein Torjäger und dann bleibt er 4 Spiele ohne Tor. Jetzt macht aber seine Buden zweimal einen Fuß hingehalten. Alle 3 Tore, also das zweite und das dritte, richtig gut rausgespielt vom BVB. Das zweite war ein schöner Diagonalball von Weigl von der Mittellinie weg auf Reus raus, der draußen ist 1-gegen-1, Tunnel zu Yunchi, spielt den Ball in Mitte auf Aubameyang, der hält den Fuß hin und das 3-0 vorbereitet von Durm. Ein schöner Lauf von Dembélé durchs Mittelfeld, allerdings auch ein bisschen wenig Gegenwehr, das würde ich da kritisieren bei den Freiburgern. Ich habe da so eine Einstellung von Streich dann gesehen, danach so eine Zeitlupe, wo er einfach so sagt, so ja, den lassen wir ihn so ungefähr, wenn Dembélé da dieses Solo startet, aber da war schon auch relativ viel Platz für Dembélé und das erste war ein Kopfballtor von Sokratis nach Standardsituation. Guerrero vorher allerdings auch wieder so ein Dribbling von Dembélé und da hat er den Freistoß dann rausgeholt. Also Freiburg kann sicherlich besser verteidigen, kann sicherlich kompakter stehen. Das war ja auch zuletzt immer die Stärke oder ist allgemein die Stärke. Aber ich finde, man kann nach diesem Spiel dann auch mal sagen, das war einfach mal ein solider, sehr solider Auftritt von Borussia Dortmund. 2 Tore, wie gesagt, gut rausgespielt, 1 nach Standardsituationen gemacht, wenig zugelassen hinten, kein Gegentor kassiert. Und ja, wie selten eigentlich in dieser Saison einfach mal souverän 3-0 gewonnen. Guerrero hat mir sehr gut gefallen auf der linken Seite. Ich bin gespannt, wie Tuchel das lösen wird jetzt, weil er mit Schmelzer da immer noch auch einen weiteren guten Linksverteidiger hat, aber Guerrero natürlich ein bisschen anderer Spielertyp. Ich fand, es war sehr auffällig, dass der sehr, sehr handlungsschnell ist. Also sofort, wenn er den Ball bekommt, dann halt die Handlungsoption nach vorne hat. Ich fand, es war auch keine Überraschung, dass eben diese linke Seite mit Guerrero, Castro, der da oft gespielt hat, und Reus sehr gut funktioniert hat, weil eben, ja, denke ich, da Guerrero mit entscheidend war, immer wieder eben schnell den Ball weiter transportiert hat und dann konnten die Freiburger nicht so verschieben, wie sie das vielleicht gerne gemacht hätten. Das fand ich sehr, sehr interessant auf Dortmunder Seite. Gut, dass Aubameyang Torjäger ist, wissen wir. Die Chancen waren jetzt vielleicht leichter reinzumachen als in den letzten Wochen, aber du musst natürlich auch erstmal da stehen. Ja, das waren so meine Erkenntnisse aus dieser Partie.
Ich würde vielleicht noch einen Punkt oder 2 Punkte ergänzen, die ich an der Stelle sehr, sehr spannend fand. Nämlich zum einen die Aussagen von Christian Streich nach der Partie, vor dem Sky-Mikrofon, der die Niederlage auf seine Kappe genommen hat, und zwar bedingt mit einer taktischen Argumentation, dass das 4-4-2, was in den Vorwochen zwar erfolgreich war, die falsche taktische Herangehensweise war, sondern er wahrscheinlich eher wieder hätte auf Fünferkette setzen müssen, um einfach stabiler zu stehen, auch gerade gegen die Flügel. Er wollte aber das erfolgreiche System der Vorwoche nicht auflösen und hatte dann auch relativ früh gewechselt. Ich glaube, 24. Minute kam er dann schon Kämpf. Mhm. Das war eigentlich ziemlich interessante Argumentation von Streich, die vielleicht auch nochmal verdeutlicht, dass halt schon auch die taktische Herangehensweise schon eine Rolle spielen kann. Und den zweiten Aspekt, das du hier schon lobend erwähnt, ist Guerrero, der sicherlich der BVB-Spieler ist oder der beste Transfer gewesen ist aus den ganzen Transfers, die Dortmund vorgenommen hat. Dembélé ist sicherlich das größere oder vielleicht größere Talent, aber Guerrero hat aktuell den größeren Impact, weil er irgendwie als Verbindungsspieler so gut funktionieren kann.
What?
Doch schon, also.
Nee, also da muss ich aber 1000 Mal widersprechen. Also Dembélé ist, also.
Ich sagte, Dembélé ist das überragende Talent.
Nein, Dembélé ist auch der mehr abliefert. Ja, Dembélé auf der 8 ist einer der besten Bundesligaspieler aktuell.
Ja, würde ich auch nicht widersprechen.
Ist ja geklärt, weil Guerrero auf der 6er Position in letzter Zeit gar nichts geliefert hat.
Ja, aber es dann doch schon sehr, sehr auffällig war, wenn er gespielt hat und wenn er nämlich nicht gespielt hat. Also Guerrero finde ich es aus dem Grunde so ein sehr interessanter Spieler, der einerseits ja schon relativ vielseitig einsetzbar ist, wie du ja schon gesagt hast, jetzt auch von Tuchel öfter auf der 6 gebracht wurde.
Da er ja nicht unbedingt so gut funktioniert hat. Also das muss man, ich meine, selbst gegen RB Leipzig beim Sieg zum Beispiel, ich meine, da hat man natürlich auch mehr auf die rechte Seite gespielt und er war im toten Raum, aber ich meine, da hat er ja 0,0 Impact dann auch für die ganze Mannschaft. Oder dann noch rausgenommen, weil...
Ja, er könnte gern weiter diskutieren, aber vielleicht muss man vielleicht auch nochmal ein paar Wochen abwarten, denn er war ja auch lang verletzt. Also ich finde das sehr, sehr spannend.
Ich kann ihn jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht über Dembélé stellen, der auf der 8er Position im Europapokal, also in der Champions League und in der Bundesliga quasi der Mann ist, der Dortmund also in einigen Phasen den Allerwertesten gerettet hat einfach.
Ich meinte es jetzt auch gar nicht bezogen auf die letzten 2-3 Wochen, sondern einfach
ich
so.
Ich meine allgemein, Dembélé seit November ist der beste Dortmund-Spieler. Also seitdem er auf die 8 geschoben wurde, seit November oder Anfang Dezember, ist er der beste Dortmund-Spieler. Ich glaube, da gibt's auch, also in Dortmund würde es auch keiner bestreiten, wenn man da mal nachfragt. Ich meine, also ich hatte auch nicht nur immer 100% abgeliefert, aber durchgängig eigentlich, ich sag mal, er hat ja auch. Wenn man jetzt zum Beispiel das Europapokalspiel siehst, also Champions League Spiel siehst, war ja Dembélé ist einfach überragend aktuell. Ich glaube, ohne ihn würde der BVB mit einigen Punkten weniger dastehen.
Gibst du, Konstantin, du willst einfach Schmelzer weiter auf der Linksverteidigerposition sehen?
Nein, ich möchte Guerrero im Mittelfeld sehen. Ich finde ja auch, dass Guerrero, natürlich möchte ich Schmelzer auf der Linksverteidigerposition, das wissen wir alle. Nein, ich finde eben, dass Guerrero. Ich sehe es genau umgedreht, oder nicht ganz genau umgedreht, aber Guerrero hat zumindest das Potenzial, ein guter Stratege zu werden, aber aktuell ist es eben noch nicht. Ich meine, ich glaube, bei Schwarz-Gelb oder so hatte ich zur Winterpause auch mal im Interview gesagt, der Hype um Guerrero, als er nicht da war, weil er eben einige gute Partien hatte, an Einwechslungen zumindest auf der 8er Position, dann der Hype war fast schon ein bisschen zu groß. Dann kam er rein nach seiner Verletzungsphase und hat auf der 6-8 ganz gut gespielt, ganz passabel, aber auch teilweise große Probleme gehabt. Also man muss ihm noch mehr Zeit geben, weil ich glaube einfach, was er bisher abgeliefert hat, war eben nicht ganz so gut. Ich meine, es war ganz gut, also was er jetzt zuletzt abgeliefert hat, es war ganz gut, aber es war jetzt nicht irgendwie so überragend. Während Dembélé natürlich nicht verletzt war, aber rein von den abgelieferten Leistungen her der beste Borussia war.
Du musst auch dazu sagen, dass Guerrero einfach auch extrem lang auch gefehlt hat. Und das darf man jetzt an der Stelle natürlich auch nicht ganz unterschlagen. Es sind ja sieben, acht Bundesligaspiele in Folge.
Ich sage jetzt nur, dass quasi Dembélé das größere Talent ist. Ich würde jetzt nicht nur sagen, er ist das größere Talent, er ist einfach der bessere Performer aktuell.
Ist natürlich schwer zu sagen, weil es jetzt so sieht. Was ist jetzt aktuell? Sind das jetzt aktuell das letzte Spiel oder sind es die letzten drei Spiele? Oder
so. Also weil seitdem Dembélé auf die 8. Position gerückt ist, läuft 70% des Offensivspiels über ihn.
Ja, aber die Hälfte der Zeit, in der Dembélé auf der 8 gespielt hat, war Guerrero gar nicht mit dabei. Also ich meine, diese Diskussion ist sehr interessant, aber ich weiß nicht, ob wir sie abschließen können. Mit einer definitiven Entscheidung. Also ihr habt doch beide Punkte.
Man kann sozusagen das ganze Ding ein bisschen umdrehen. Man kann sagen, Guerrero hat großes Potenzial, aber hat bisher noch nicht so viel abliefern können oder nicht so viel abgeliefert, während Dembélé das große Talent ist und gleichzeitig schon abgeliefert hat.
Wie siehst du denn die Leistung von Guerrero jetzt am Wochenende gegen Freiburg, Konstantin?
Sehr gut.
Da sind wir uns einig.
Dann sehen wir uns ja alle doch irgendwie noch einig geworden.
Ist ja auch egal, wir müssen uns ja nicht immer einig werden.
Das ist auf jeden Fall auch mal eine richtige Aussage. Das ist eben, immer gut, wenn es ein bisschen kontrovers ist. Ich
darüber beschweren, dass wir uns immer einig sind.
Ja, also, genau.
Nein, die Sache ist ja die, ich möchte einfach nur herausheben, dass ohne Dembélé wäre der BVB in einer Riesenkrise. Das ist eigentlich das Grandiose. Oder was heißt das Grandiose? Das ist sehr interessant.
Auch wieder starkes Spiel.
Wäre wirklich, also da gäbe es des Öfteren schon Pfeifkonzerte im Westfalenstadion, die bisher ja sich in Grenzen gehalten haben.
Christopher, diese Umstellung, um vielleicht nochmal auf Freiburg zu sprechen zu kommen, die gab es ja natürlich und bei dem Spielstand von 0 zu 1. Also da hat er dann die Fünferkette wieder gebracht eigentlich, weil er eben mit Bulut einen Flügel runtergenommen hat, dann eben Philipp eher über außen gekommen ist. Ja, kam er vorher auch schon, aber also mit Kämpfen zusätzlich einen Verteidiger reingebracht hat, dann eben Fünferkette gespielt hat mit Torjon, Sjuncin, Kempf innen und Kübler und Günther eben über außen. Trotzdem hat Freiburg ja auch in der Folge dann nicht geschafft, irgendwie die Außen doppelt zu besetzen. Also auffällig ja beim 0-2, das sieht dann für Sjuncin wieder blöd aus, weil er getunnelt wird von Reus, aber das war halt eigentlich genau die Situation, die du wahrscheinlich verhindern willst gegen Borussia Dortmund, dass du da am 16-Meter-Raum 1 gegen 1 hast. Also, ja, hat's dann ja auch mit dem anderen System nicht geklappt, die Herangehensweise. Einfach weil der BVB da in dem Spiel zu stark war, oder hast du da bei Freiburg auch noch was anderes gesehen, was dir nicht so gefallen hat?
Ist natürlich schwierig, oder was der BVB extrem gut gemacht hat, war einfach auch den Ball vom Mittelfeld ins Angriffdrittel zu tragen. Also das Spiel hat ja auch meistens fast rund um den eigenen Strafraum stattgefunden, und dann ist es natürlich, also von Freiburg, und dann ist es, glaube ich, auch unheimlich schwer als verteidigende Mannschaft dann auch immer sauber die Ordnung zu halten. Und da haben sie es halt auch nicht gut gemacht, in dem Sinne, dass halt auch Kübler und Günther dann auch zu oft allein gelassen wurden. Höfler und Franz auf der 6 haben da vielleicht auch nicht gut genug mitverschoben. Grifo und Bulut hast du ja auch schon genannt, die dann halt auch nicht unzureichend in die Zweikämpfe gekommen sind. Dortmund hat es halt extrem gut verstanden, einfach den Ball sauber nach vorne zu tragen an der Stelle. Reus war sicherlich der auffälligste Spieler in der Partie, weil er einfach durch seine Dribblings und Übersicht jetzt extrem viel Torgefahr initiiert hat. Dembélé ist ja schon, hatten wir ja schon genannt. Die bringen halt auch einfach unheimlich viel Schnelligkeit mit, was es dann auch nicht immer einfach macht, das dann auch einerseits mit individueller Qualität abzufangen, aber jetzt andererseits auch taktisch, weil im Idealfall müsste ja eigentlich versuchen, den Pass auf diese Spieler schon weitestgehend zu verhindern, oder sie zumindest nur dann irgendwie im Ball näher kommen zu lassen, wenn sie so nah an der Auslinie sind, dass sie die Optionen halt relativ beschränkt sind. Und das hat halt Freiburg in dem Spiel halt überhaupt nicht geschafft.
Also kann der BVB aus dieser Partie, denke ich, schon recht viele positive Dinge rausziehen. Ist die Frage, was halt dann in den nächsten Wochen passiert, ob das dann gegen andere Gegner auch so umgesetzt wird. Ich habe jetzt auch schon Leute gehört, die gesagt haben, Dortmund muss dieses Spiel mal 5-0 oder 6-0 gewinnen. Bei den Chancen und der Überlegenheit, ich finde, nee, die müssen es einfach mal genauso 3-0, einfach solide, gut gewinnen, wenig zu kritisieren, fertig. Also wenn du sowas wieder 5-0 oder 6-0 gewinnst, dann heißt es wieder, der Gegner war so schlecht oder war so sicher. Aber insofern ist das, also ich finde es jetzt auch einfach ein gutes Ergebnis für Borussia Dortmund in der aktuellen Situation, tatsächlich jetzt wenig daran auszusetzen. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 22. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Wolfsburg-Bremen haben wir angesprochen, 1-2. Die Bayern schlagen den HSV knapp mit 8-0. Also habe ich jetzt gerade vorhin nochmal gesehen, irgendwie so eine Statistik, dass der HSV in den letzten 5 Spielen in der Münchner Arena mehr Gegentore kassiert hat als Manuel Neuer überhaupt in der Bundesliga zu Hause in der Münchner Arena. Ganz witzig, am Rande. Mainz gewinnt in Leverkusen mit 2-0 durch Tore von Bell und Öztunali. Darmstadt gegen den FC Augsburg. Hochklassiges Spiel, das Augsburg am Ende mit 2-1 für sich entscheidet. Und um die Ironie mal rauszunehmen, finde ich da, dass man einfach ja gesehen hat, dass Augsburg die bessere Mannschaft ist, am Tor zum 2-1 für den FCA durch Bobadilla, das einfach rauskombiniert war, und ich würde dem SV Darmstadt 98 so einen Treffer einfach nicht zutrauen. Insofern hat er dann, denke ich, schon die bessere Mannschaft am Ende gewonnen. Dortmund schlägt Freiburg mit 3-0 auswärts. Leipzig gewinnt zu Hause gegen Köln mit 3-1. Und dann haben wir noch Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt 2-0. Ingolstadt gegen Gladbach 0-2. Schalke gegen Hoffenheim 1-1. Konstantin, willst du zu den Partien, zu den Ergebnissen noch was loswerden?
Nein.
Christopher?
Ich hätte jetzt auch nichts mehr zu ergänzen.
Der Unsung Hero des Spieltags, Konstantin.
Ja, dann nehme ich Rafa Guerrero. wer fällt mir noch jemand ein? ist immer schwer zu sagen, sozusagen. Es gibt ja schon einige, die besungen werden. Also kann ich die nicht nehmen. Vielleicht Darmstadt-Skondorf. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Ein bisschen untergegangen, weil Darmstadt verloren hat und Darmstadt aktuell sowieso meistens verliert. Aber der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Sollte eine Zukunft in der Bundesliga haben.
Der Herr Skondorf. Wenn auch vielleicht nicht bei Darmstadt.
Ganz genau, das habe ich dir auch gemeint.
Christopher, dein Unsung Hero.
Ich nehme...
Sag dem Willi.
Ohne jetzt... ganz, ganz ohne Ironie, René Adler.
Okay. Ja, also...
Der nicht gekündigt hat, nach der 60. Minute.
Weil das ist halt echt extrem undankbar. Gerade wenn man so die Gegentore 4, 5 und 6 nimmt, wo er also sträflich allein gelassen wird. Und dann eigentlich nichts machen kann. Also es ist jetzt irgendwie, war ja auch kein Treffer dabei, wo man jetzt sagen würde, der geht jetzt irgendwie auf seine Kappe. Und wenn du dann trotzdem 8 Stück kassierst, ist das halt schon extrem blöd. Und muss ja dazu sagen, dass er ja noch gegen Lewandowski einen Ball extrem genial über die Latte lenkt. Da stand es, glaube ich, gerade erst 1-0. Und gegen Robben noch irgendwann nochmal einen rausholt. Also muss ja schon was sagen, er hat an der Stelle Schlimmeres verhindert und dann für ihn als Torhüter tut es mir dann schon irgendwie mal ein bisschen leid, wenn du halt so auf die Mütze kriegst, weil er eigentlich dann ja mit am wenigsten ausrichten kann an der Stelle. Deswegen ist er irgendwie mein Unsung Hero dieses Spieltags.
Und er stellt sich dann auch immer im Interview danach. Also ich meine, er lässt sich 8 reinhauen, hat tatsächlich überhaupt keine Schuld an keinem Gegentreffer und er muss dann immer noch erklären, was da passiert ist. Und bei Sky hat er irgendwie das Wort unerträglich auch verwendet, aber er trägt es dann halt doch immer wieder in München oder gegen die Bayern und dann auch immer wieder im Interview danach. Insofern, ja,
er ist das trotzdem am einfachsten, finde ich,
nach ja, so einer Partie. Das stimmt.
Also ich glaube, wenn ich da als Außenverteidiger hinstellst nach dem Spiel, ist es nicht ganz so toll.
Wie lautet, Christopher, die alte Regel mit den gelben Karten und den Gegentoren?
Ja, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen.
Mehr Gegentore als gelbe Karten geht gar nicht. Eine gelbe Karte für den HSV. Gut, jetzt 9 wäre auch schwer geworden, denke ich mal. Aber keine Gegenwehr. 45 Gegentore in den letzten 8. Die Regel kanntest du doch, oder?
Ich weiß gar nicht, ob das, wo du sagst, ja, aber ich stand jetzt wirklich auf dem Schlauch.
Ist es eine allgemeingültige?
Ich weiß gar nicht. Statistisch noch, um vielleicht dann doch noch nur 2 Worte zum Spiel zu verlieren, sah es ja gar nicht so schlecht aus. HSV hat ja auch mehr Zweikämpfe gewonnen und hatte ja mit 70% auch eine ganz gute Passquote für die Allianz Arena. Also es gab schon Mannschaften, die da schlechter aussahen. Aber es war halt vom Ergebnis her nicht gut.
52% Zweikampf. Man muss immer das Positive mitnehmen. Auch öfter gefoult worden, der HSV. Die Bayern 10-mal gefoult worden. Eine gelbe Karte.
Ja gut, allein Vidal hat er, glaube ich, schon. Aber lassen wir das.
tausendstes Spiel von Ancelotti als Trainer. Muss man vielleicht auch noch sagen. Und was hat er bekommen, Christopher?
Eine Brezel.
Was? Hast du wieder Brezel gesagt?
Nein, ich hatte Brezen gesagt.
Brezen. Genau. Ohne E.
Und Turn und Taxis hatte sich furchtbar drüber aufgeregt. Das ist eigentlich auch herrlich.
Weil sie trocken ist.
Ja, und weil es keine gescheite Wurst dazu gibt und keinen Senf.
Frechheit. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Christopher.
Da nehme ich den 1-0-Treffer von Bell für Mainz 05, um einfach mal so eine Standardsituation und ein Kopfballtor hervorzuheben. Schön freigesperrt und dann fast frei zum Kopfball gekommen. Das sind dann eigentlich zwar optisch einfache Treffer, die dann aber doch ja, ein bisschen Vorleistung bedürfen im Regelfall und an der Stelle ging es auf und deswegen das 1-0 von Bell war mein Zungenschnalzer.
Der Zungenschnalzer wird ein bisschen leiser, weil es den Eckball nicht hätte geben dürfen, aber mein Gott. Konstantin, deinen Zungenschnalzer geneigten Hörern des Vorchecks auch als Moment des Spiels bekannt.
Ja, ich glaube, ich nehme als Zungenschnalzer, dass der HSV nur einstellig verloren hat.
Okay.
Ganz große Leistung, ganz stark.
Ich habe als Zungenschnalzer mal eine Situation, die kein Tor gegeben hat, aber dieser Schuss von Cohn, den Sommer dann gehalten hat. Also Cohn mit der Brust angenommen, über den ersten dann direkt drüber gelupft, über den zweiten dann noch drüber gelupft und dann der Volley-Schuss. Und dann halt gehalten von Sommer. Also der hätte ein Tor verdient gehabt, finde ich. Das war wirklich stark gemacht von Cohn.
Ja, war leider Cohn-Tor.
War Cohn-Tor. Konstantin, dein Kopfschüttler des Spieltags.
Eindeutig das Bayern-Dusel mal wieder, dass der HSV nicht angetreten ist. In München. Wieder mal Bayern-Dusel. Kann nicht so weitergehen. Ihr merkt, ich nehme das jetzt nicht ganz so ernst alles.
Ja, merken wir.
Aber was gibt's sonst noch? Also man könnte doch auf die Szene mit Werner eingehen, die heiß diskutiert war.
Ja, genau. Das finde ich schön, wenn wir das hinten raus noch diskutieren. Aber
war es ein Kopfschüttler? Ich weiß es nicht.
Wir könnten es mal als Kopfschüttler, also lassen wir erstmal Christopher als Kopfschüttler.
Von welcher Seite? Also von welcher Seite? Ja. Bist du der Meinung, dass es ein Foul war?
Na, lass erstmal Christopher seinen Kopfschüttler bringen okay. Und wenn wir den kurz abfrühstücken können, dann können wir noch über zwei so
Kopfschüttler. Lass mal den Christopher abfrühstücken.
Also nein, den Kopfschüttler, nicht den Christopher.
Ich hätte jetzt auch die Szene von Werner genommen.
Ja, sehr schön. Pass auf, dann nehme ich noch Stindl mit dazu und dann haben wir jetzt noch hier noch zwei Themen hinten raus. das Foul an Werner und das Handspiel in Anführungsstrichen, es war ja Handspiel, aber die Frage ist, war es strafbar nicht, von Stindl. Ja, und Konstantin, natürlich war es ein Foul an Timo Werner. Aber wäre es nicht Werner, wäre es jetzt auch kein Thema wahrscheinlich, oder?
Ja.
Also das, geht ja nicht nur um Werner, sondern über seine Schwalbe in der Hinrunde. Und jetzt wird halt da genauer hingeschaut. Das war aber auch ganz.
Beziehungsweise, dass auch, ich glaube, ich kann mich nicht ganz genau entsinnen, in welchem Spiel das war. Aber das ging Mönchengladbach, wo es auch eine Situation gab, wo er relativ leicht gefallen ist. Kann sein, ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich glaube, in einem Spiel, zumindest jetzt zuletzt, war es auch so, dass Werner da etwas leichter gefallen ist, wobei es, glaube ich, auch sogar einen Kontakt gab. Also, es ist etwas schwierig, aber er wird natürlich jetzt schon gerne unter Beschuss genommen. Fall ist. Also
genau.
Ich glaube,
immer der erhobene Zeigefinger.
Wenn ein Bein abfällt nach dem Foul, dann war es keins mehr, weil dann ist es.
Wobei ich glaube, um die Diskussion mal auf eine Metaebene zu heben, ging es ja, glaube ich, auch eher um diese Aussage, die du jetzt ja auch schon bemüht hattest. Es gab Kontakt, weil Werner ja im Interview hinterher auch wieder sich nur hingestellt hatte und gesagt hat, ja, es gab einen Kontakt und ich frage mich dann halt manchmal schon. Ja, nach all der Vorgeschichte muss er sich jetzt da noch fallen lassen, muss er sich jetzt nicht fallen lassen, hätte er nicht auch noch weiterlaufen können. Ist halt dann immer schwierig zu beurteilen. Es ist halt insgesamt nicht ganz glücklich. Und es darf aber sicherlich auch nicht dazu führen, um das jetzt vielleicht auch mal rund zu machen, dass seine Situation jetzt irgendwie anders bewertet wird von Schiedsrichtern. Als jetzt von jeglichen anderen Spieler. Was dann sicherlich dann irgendwie immer ein bisschen schwierig ist, weil natürlich auch Schiedsrichter Fußball gucken und auch ein Gedächtnis haben. Es sollte jetzt aber halt nicht dazu führen, dass halt Szenen halt für oder gegen ihn entschieden werden, nur weil er halt hinten auf seinem Trikot Werner steht. Das soweit sollte es halt nicht gehen. Aber er muss natürlich aufpassen, dass er sich da jetzt keinen Ruf verschafft, der dann vielleicht irgendwo dazu führt, um vielleicht mal so ein Negativbeispiel zu bringen, wie Arjen Robben.
Ich hab's gewusst, dass Robben noch kommt. Ich hab's gewusst, dass Robben noch kommt.
Bei dem ist es ja auch so, dass er dann halt schon versucht, den Kontakt zu suchen, um das jetzt mal wieder zu bringen. Und er sich natürlich da so ein Falle-Image irgendwie selbst aufgezwungen hat oder sich selbst da in diese, durch seine Spielweise hineinmanövriert hat, dass es jetzt schon einige Szenen gibt oder gab, wo man sagen könnte, okay, da hätte man vielleicht auch faul entscheiden können, wo es einfach nicht für ihn gepfiffen wurde, weil halt vielleicht, wie gesagt, der Name Robben hinten auf dem Trikot steht und er sich natürlich dieses Image auch stark erarbeitet hat.
Redlich verdient hat.
Ja, oder redlich verdient hat, genau. Und das darfst du natürlich an der Stelle nicht gänzlich vergessen. Und Werner ist halt auf dem guten Weg dahin. Und eigentlich sollte es nicht so sein. Aber wie gesagt, Schiedsrichter gucken halt auch Fußball. Und es wird auf Dauer für ihn auf jeden Fall nicht einfach in der Bundesliga.
War es ein Foulspiel, Christopher? Ja oder nein? Eine geschlossene Frage.
Tendenziell ja.
Ja, der hat voll Tempo und kriegt keine Schwalbe. Er hat voll Tempo und kriegt Kontakt von hinten. Also, ich meine, und welcher Offensivspieler fällt denn dann nicht? Also ich meine, das ist halt immer die Frage, wie spektakulär fällt er dann und was hat er sich vorher geleistet? Aber bitte. Also ich meine, der läuft allein aufs Tor zu und hat volles Tempo und wenn er kreuzt oder der hinten kreuzt und es gibt einen leichten Kontakt, dann ist es halt faul.
Ja, tendenziell war es schon eher faul als kein Faul. Klar. Aber es wurde halt auch relativ viel draus gemacht.
Ja, ein Freistoß dann am Ende und eine gelbe Karte wurde draus gemacht. Fertig. Stindl war für mich noch ein Kopfschüttler. Handspiel oder doch nicht Handspiel oder dann doch wieder. Und Colinas Erben haben dann geschrieben, ja, es ist eigentlich schon ein korrektes Tor. Und dann hat sich Fröhlich nochmal zu Wort gemeldet heute und hat dann gemeint, ja, eigentlich ist es kein korrektes Tor. Und ich finde das, also was mich zum Kopfschütteln bringt an dieser Diskussion, ist halt, dass wir halt immer noch weiter einfach irgendwie ja erstmal lernen müssen anscheinend, wie die Regel überhaupt ist und die Regelauslegung und warum man nicht einfach mal, ja, nicht einfach da mal einen Schlussstrich ziehen kann. Also das ist für mich eigentlich das zum Kopfschütteln. Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu dem Treffer. Also wenn das Handspiel ist, dann können wir nach Hause gehen alle. Wenn der köpft sich aus allerkürzester Distanz selber an die Hand, ja, aber doch nicht absichtlich an die Hand und ob die jetzt da oben sein darf oder nicht, ich bitte euch. Also wenn sie nicht da oben ist, dann fällt er halt wahrscheinlich um. Ich habe das Interview zwar nicht gehört von Kramer, aber halt nur, ich habe den Titel gesehen, lief irgendwie nicht auf Sky Go, deswegen konnte ich es mir nicht anschauen, aber Kramer sagt halt in typischer Kramer-Manier, ja, Lars halt Hände, genau das ist es. Dann können wir gleich sagen, jedes Mal, wenn der Ball in der Hand ist, dann ist es Handspiel. Aber wenn man da Absicht, vor allem, dann schauen wir uns 20 Zeitlupen an und dann sagen wir, okay, ja, da geht doch die Hand dann doch ein bisschen nach oben oder in die Mitte. Wenn man sich eine Realgeschwindigkeit anschaut, dann, also wie man da zu dem Schluss kommen kann, dass das absichtliches Handspiel ist, ist mir absolut unverständlich. Absolut.
Interessanterweise ist ja diese ganze Diskussion, die Szene selber, die komplizierte Regelauslegung, dass auch Colinas Erben stehen auf der einen Seite, Fröhlich auf der anderen. Ich glaube, hat Gagelmann nicht auch gesagt, dass es regulär war?
Ja, doch, hat er. Ja.
Und Dingert hat ja im Spiel auch so entschieden. Also da sind sich die Schiedsrichter ja nicht mal untereinander einig, also die Schiedsrichter-Experten ja auch und Colinas Erben, auch wenn die jetzt in keiner offiziellen Funktion tätig sind, werde ich jetzt schon irgendwo sehr, also auch als Experten ja sehr hoch ansiedeln, als vielleicht die besten unabhängigen Experten, wenn man so möchte. Und das deutet natürlich darauf hin, selbst wenn wir jetzt einen Videobeweis hätten, würde das nicht dazu führen, dass es gar keine Diskussion mehr gibt.
Nee, aber...
Weil, mal angenommen, das Tor fällt, oder wir haben jetzt die Szene, das Tor fällt, Ingolstadt also legt dann sozusagen Beschwerde ein, weil man das eben machen kann, wie jetzt in der NFL zum Beispiel, dass man eben zwei immer Möglichkeiten hat, gerade in so einer Situation, und sagt dann zu Dingert, ja, das war ein Handspiel. Okay, dann geht Dingert, oder dann gibt es den Videoschiedsrichter, oder Dingert geht irgendwie an ein Spielfeld ran, schaut rein mit seinen Linienrichtern und sagt dann, ja, war ein Tor. Ich meine, da wird der Ingolstadt ja noch genauso dastehen und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja.
Aber
also das, ich bin jetzt nicht gegen den Videobeweis oder gegen den Videoschiedsrichter, ich sage nur, das sehen wir ja in der NFL zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, in der NHL ist es vielleicht nicht ganz so, aber da bist du größerer Experte, das verfolge ich nicht mehr ganz so intensiv, aber zum Beispiel in der NFL gibt es ja auch zum Teil Entscheidungen, wo es ganz knapp zugeht, war der Ball jetzt gefangen oder war er vorher schon auf dem Boden oder wie auch immer. Da ist auch nicht immer jeder damit einverstanden und sagt dann, ja, also der Videoschiedsrichter oder der Schiedsrichter hat ja nach dem Videobeweis astrein entschieden, weil es eben auch teilweise Situationen gibt, wo du nicht ganz genau weißt,
genau.
War jetzt das Knie eher unten oder hat er den Ball fest gehabt und wann ist der Ball fest? Das ist ja in der NFL auch immer ganz schwierig, wann ist der Ball fest? Und das ist in meinen Augen vergleichbar mit hier. Wann ist es in Absicht? Wann ist es keine Absicht? Was ist eine natürliche und unnatürliche Handbewegung? Also es gibt auch zum Beispiel Sportler oder allgemein Menschen, die zum Beispiel ein bisschen ihre Arme heftiger bewegen als andere. Also solche Dinge kommen ja auch mit hinein. Und dann hier zum Beispiel in der Szene, dann köpft er sich aus unmittelbarer Nähe selbst an. Das kann ja eigentlich gar nicht gewollt sein. Und diese Argumentation, dass man sich sozusagen Vorteil verschafft, da sagen ja Colinas Erben, das zählt erstmal nicht. Es geht erstmal darum, war es eine absichtliche Handlung oder nicht. Aber selbst das, ich meine, man kann natürlich nie in den Spieler hineinschauen. Vielleicht ist er auch ein Zirkuskünstler und hat das vorher trainiert. Wer weiß. Also, ja, ich meine, es gibt ja keine absolute Entscheidung am Ende.
Aber, also, zwei Punkte da von mir noch. Also, ich glaube, wenn es diese Challenge gäbe und Die Schiedsrichter hätten die Möglichkeit gehabt, sich das nochmal anzuschauen. Sie hätten das Tor trotzdem nicht gegeben. Also sie hätten die Entscheidung nicht zurückgenommen, weil sie, glaube ich, zu wenig Argumente dafür gesehen hätten, dass es ein Handspiel war. Also selbst mit Videobeweis, glaube ich, hätte auch der Treffer weiterhin gezählt. Und aus dem Eishockey sehe ich es jetzt halt aktuell jede Woche in der DEL, in den Stadien, wenn der Videobeweis da bemüht wird, da sehe ich auch teilweise 5 Zeitlupen und sage, okay, ja, das ist eigentlich dann kein reguläres Tor und dann kommen die Schiedsrichter wieder raus und geben halt den Treffer. Also selbst nach Videobeweis ist es dann oft noch kontrovers. Und
interessant ist ja an der Szene wahrscheinlich auch, dass die Entscheidung bedeutet, Dinger hat jetzt auf Tor entschieden. Und dann muss der Videobeweis eindeutig belegen, dass es sozusagen eine Fehlentscheidung war. Und das wäre in dem Fall ja nicht möglich gewesen. Nee. Also er schaut sich dann nochmal in Zeitlupe an, 4-5 Mal aus 3 verschiedenen Kameraperspektiven, wie auch immer, und sagt dann, ja, ich kann das nicht zu 100% jetzt als absichtliches Handspiel bezeichnen. Ich habe vielleicht meine Zweifel, aber das ist jetzt mal egal. Ich kann jetzt meine eigene Entscheidung hier nicht irgendwie zurück. Und das wäre ja dann wahrscheinlich auch der Fall, als wenn ich es an diesem theoretischen Beispiel will damit nur sagen, dass eben, also der Videobeweis ist wichtig, aber würde der
regelt auch nicht alles.
Diese Diskussion überhaupt nicht beenden. Also gerade, ich glaube, Handspiel ist auch das, was am wenigsten eindeutig ist im Regelwerk. Also ich glaube, alles andere ist eigentlich eindeutig.
Ich finde auch,
ich glaube, da umstritten. Da hat halt auch das Association Board, was ja irgendwie über die Regeln herrscht, dann auch keine ganz glückliche Figur gemacht in den letzten Jahren.
Genau, das meinte ich, dass es einfach total verwirrend einfach ist.
Genau, es gab halt irgendwie eine sehr, sehr starke Bewegung hin zu mehr Handspielpfiffen. Das hatte man dann irgendwann wieder relativiert und das ist dann dieses Relativieren, das ist vielleicht nicht bei jedem angekommen und dieses klarer Ziehen, was ist jetzt Absicht und was ist jetzt nicht Absicht und was ist natürlich oder nicht natürlich, ist sicherlich dann irgendwie schon klarer geworden, aber durch diese permanente Hin- und Her-Auslegung hat man der ganzen Regel sicherlich keinen Gefallen getan und hat halt eigentlich ein bisschen mehr Unklarheit geschaffen, einfach durch die unterschiedliche Auslegung. Und das erlebt man halt gerade bei solchen Treffern wie jetzt von Stindl halt noch stärker, oder das wird sich jetzt noch ein bisschen mitziehen, weil natürlich jetzt vor 2 oder 3 Jahren, als das Handspiel wesentlich strikter gepfiffen wurde, hätte der Treffer vielleicht nicht gezählt, weil der Arm ja so ein bisschen in An- und Abführungsstrichen unnatürlich abgewinkelt war. Natürliche Handhaltung hat man ja schon wieder sehr, sehr stark zurückgenommen. Deswegen ist es jetzt vielleicht auch okay, dass man den Treffer hat zählen lassen, aber ich will damit nur sagen, dass das Ganze zu dieser Diskussion natürlich auch irgendwo mit beiträgt.
Wenn der Arm richtig unnatürlich abgewinkelt ist, dann tut's übrigens weh. Dann steht man nicht mehr auf dem Platz. Also diese unnatürliche Armhaltung finde ich, also das ist auch so ein, ich mag auch diese Vergrößerung der Körperfläche, diese Formulierung mag ich auch überhaupt nicht. Grundsätzlich finde ich persönlich, die Regel ist grandios. Also so festzuzurren, was ist Handspiel und was ist nicht Handspiel, was ist strafbares Handspiel und was ist nicht strafbares Handspiel, mit diesen 3 Eckpfeilern, eben halt Hand zum Ball oder Ball zur Hand, Reaktionszeit und eben die unnatürliche Armhaltung oder fußballtypische oder nicht fußballtypische Armhaltung. Also die Eckpfeiler sind, finde ich, sehr, sehr gut. Aber halt die Auslegung und vor allem die dauernde Änderung der Auslegung, das ist das, was mich so stört.
Ja. Genau, also ich glaube auch, dass einfach die Entwicklung immer dahin gehen sollte, dass nur bei ganz klaren, groben Vergehen abgepfiffen wird. Also auch wenn es um Handspiel geht und, sagen wir mal, jemand hat den Arm so halb am Körper, halb nicht und führt den Ball mal kurz damit mit sozusagen, oder weißt du, der Ball springt dagegen und geht dann in die richtige Laufrichtung, dann sollte das nicht abgepfiffen werden. Da sollte sich die gegnerische Mannschaft lieber darauf konzentrieren, dann einfach weiter zu verteidigen. Weil mittlerweile geht es ja dahin, dass eigentlich nur noch jeder darauf wartet, irgendwie die Hand zu heben und ja, das war jetzt ein Foulspiel oder das war jetzt ein Handspiel oder auch bei anderen Dingen, also auch bei Abseits zum Beispiel. Haben wir ja auch schon darüber diskutiert, man sollte es eigentlich immer zugunsten des Stürmers auslegen, weil aktuell ist ja die Entwicklung fast schon so, dass es, wenn es nur nach Abseits aussieht, hebt ja schon jeder Verteidiger die Hand und verteidigt gar nicht mehr weiter. Genau, es sollte eigentlich in die entgegengesetzte Richtung sein, dass erstmal weiter verteidigt wird und nur, wenn es eindeutig abseits war und nicht jemand nur mit der Zehenspitze womöglich im Abseits stand, dass dann abgepfiffen wird. Dieses Reklamieren dann die ganze Zeit ist ja auch nicht unbedingt jetzt so angebracht. Also auch die Mentalität sollte immer dahin gehen. Es wird einfach jetzt weitergespielt erstmal als verteidigende Mannschaft.
Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. Danke dir, Konstantin.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Danke, Christopher.
Danke dir.
www.checkpot.fm @check_pod auf Twitter. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.